Ach, du bist gar nicht im Raum.
Was war das jetzt da bei dir?
Ich glaube, jemand wurde erschossen.
Ich hoffe nicht. Egal. Hello und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
Wie ihr merkt, wir sind mit einem Knall zurück.
Es geht ja schon gut los hier. Ich wollte eben sagen, ich bin in fantastischer Gesellschaft. Mir gegenüber befindet sich nämlich zum einen meine Stalker-Nachbarin und zum anderen mein halbnackter großväterlicher Nachbar.
Hey.
Ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, wenn man keinen nackten Nachbar hat, dann ist man es meistens selbst. Ich habe einen.
Mhm.
Ich bin es, glaube ich, nicht.
Ich denke, ich bin es.
Okay.
Aber das ist okay.
Naja, gut. Wir haben uns lange nicht, das stimmt, also wir haben uns privat ja auch gehört, tatsächlich, aber
und auch gesehen, ja.
Unsere Podcast-Gemeinde hat uns lange nicht gehört, weil ich doch ja auch ein bisschen, sagen wir mal, unpässlich war.
Also ich finde, ein bisschen unpässlich ist wirklich die Untertreibung des Jahres. Ja, ist jetzt fast halb rum. Bisher ist es die Untertreibung.
Also zwischenzeitlich habe ich mit Clara gebrainstormt, was ich jemandem getan haben könnte, um dieses Karma zu verdienen. Ich bin zu der Conclusion gekommen, dass ich all mein schlechtes Karma für dieses Jahr jetzt abgearbeitet habe. Ab jetzt wird es nur noch geil.
Wir haben auch darüber gesprochen, wie du zum Thema Organspende stehst. Also es war richtig.
Stimmt.
Also so schlimm war es natürlich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich kenne Eva jetzt ja schon auch ein Momentchen länger. Und so krank habe ich sie tatsächlich noch nie erlebt.
Nee.
Ich wüsste jedenfalls nicht, wann.
Also um das kurz abzureißen, wir haben jetzt heute Donnerstag. Letzte Woche Mittwoch, vor über einer Woche, habe ich gemerkt, ich habe so ein bisschen Halsschmerzen. Ich habe eine Mandel so ein bisschen dick. Das ist aber gerne mal so. Und habe irgendwie gemerkt, so hey, mir geht der Hals so ein bisschen zu. Ich wollte eigentlich abends mich mit Freundinnen treffen und dann mit meinen ArbeitskollegInnen im Trinken gehen und habe das dann schon abgesagt, weil ich dachte, wäre doch schlecht, wenn ich da jetzt noch Alkohol drauf trinke. Bin donnerstags aufgewacht, habe mir direkt auch einen Arzttermin gebucht, bin zu meinem Hausarzt, weil ich weiß ja, wie Mandelentzündungen starten. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, dass man dann relativ schnell mal ein Antibiotikum durch den Körper jagen sollte. Bin zu meinem Arzt und dann ging das ganze Drama los.
Das ist wahr.
Also Thema Hausärzte, da könnte ich mich ja wirklich oft auch drüber aufregen, weil ich mich da manchmal nicht so ganz ernst genommen fühle oder generell bei Ärzten. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann im Podcast, habe ich das schon mal erzählt, da war ich bei dem Facharzt, habe mich gar nicht ernst genommen gefühlt. Bei dem Hausarzt bin ich aber schon Ewigkeiten und ich mag den auch echt gern und ich vertraue dem auch. Bin hin, habe gesagt, hey, ich glaube, ich kriege wieder eine Mandelentzündung, ich habe mega Halsschmerzen. Er guckt mir in den Rachen und sagt, könnte pfeifisches Drüsenfieber sein. Da habe ich natürlich schon Nervenzusammenbruch gekriegt, weil meine Schwester das mal hatte und die ist dann im Krankenhaus gelandet, weil sie so schlecht damit ging und ich wusste, okay, das ist nicht in 3 Tagen mit einem Antibiotikum getan. Und dann hat er mir aber trotzdem Antibiotikum verschrieben, was aber nichts bringt, weil pfeifisches Drüsenfieber ein Virus ist und Antibiotika hilft nur bei Bakterien.
Ja.
Und dann war ich schon so ein bisschen komisch, weil das war der Grund, warum meine Schwester im Krankenhaus gelandet ist, dass sie halt ein Antibiotikum bekommen hat, trotz EBV. Also der Erreger heißt Epstein-Barr-Virus oder das Virus heißt so, deswegen EBV. Und sie deshalb im Krankenhaus gelandet ist, weil es nämlich, es gibt Antibiotika, die da sehr kontraindiziert sind und die dann einen ganz schlimmen Hautausschlag auslösen können. Bla bla bla. Also ich fand es schon ein bisschen sus, würden die New Kids von heute sagen.
Ja. Und wir sind ja.
Hab dann angerufen nochmal. Und habe gesagt, irgendwie fühle ich mich damit nicht so wohl, das jetzt zu nehmen. Und bin nachmittags nochmal hin, um mir dann von der medizinischen Fachangestellten in der Praxis, also nicht von meinem Arzt selbst, sondern von der, die es über 3 Ecken sich hat sagen lassen, gesagt bekommen hat, ja, nehmen Sie das trotzdem. Wenn es nicht wirkt, dann wissen wir es ja. So gut, was hätte ich jetzt machen sollen? Also habe ich das angefangen zu nehmen. Es hat nichts gebracht. Es wurde immer schlimmer. So schlimme Mandeln hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich habe Clara gesagt, es sieht so eklig aus. Du darfst es dir gerne ansehen, aber es ist wirklich ekelhaft.
Also ich muss auch dazu sagen, ich glaube, wir sind beide sehr prädestiniert dafür, Mandelentzündungen zu bekommen, wenn wir krank werden. Also für mich äußert sich oft, wenn ich krank werde, so grippalen Infekt und sowas, das ist oft mit geschwollenen Mandeln verbunden. Das heißt, wir haben schon die ein oder andere auch eitrige Mandel in unserem Leben gesehen.
Ekelhaft.
Aber das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also ich kann nur sagen, wenn beide Mannen so dick gewesen wären wie die eine, wärst du beide halt erstickt.
Ja, und es ist nicht übertrieben.
Nee,
also die eine Mandel ging über die Hälfte des Rachens. Dieses Zäpfchen ist ja ungefähr die Hälfte. Die ging dahinter noch weiter.
Ja.
So, also es wurde immer schlimmer. Ich bin dann Sonntag, also wie gesagt, donnerstags war ich beim Arzt, sonntags bin ich in die Ärztebereitschaft, weil ich nur noch geheult habe irgendwann. Ich habe so viel Schmerzmittel genommen und es hat nicht geholfen. Ich habe nur noch geheult irgendwann. Meine arme Mutter war am Telefon, musste sich mein Geheule anhören. Also wirklich mit Tränen, weil ich so verzweifelt auch war. Ich habe dann auch noch, weil das Ganze reicht ja nicht, ganz schlimmen Herpes am Kinn bekommen. Ich hatte in meinem Leben noch niemals Herpes. Ich habe mich immer damit gebrüstet, dass ich sowas nicht kriege. Das halbe Kinn geschwollen und offen. Nässende Wunde, wirklich.
Das war wirklich...
keinem erzählen. Bin in die Ärztebereitschaft, habe da, also da muss man wirklich sagen, Props an Evangelisches Klinikum Düsseldorf. Bin da rein. Ich habe gesagt, was ich haben will. Die Frau am Empfang hat zu mir, wieso guckst du so?
Sorry, ich habe gerade eine Nachricht bekommen.
Du hast mich ganz kritisch angeguckt.
Entschuldigung, das war nichts Persönliches für dich.
Die Frau am Empfang hat mich gefragt, was wollen Sie? Habe ich ihr gesagt, was ich will. Dann hat sie gesagt, wollen Sie mit einem HNO sprechen? Habe ich gesagt, ja, hört sich jetzt nicht schlecht an. Da müsste ich aber lange warten. Ich könnte direkt zu einem Internisten. Habe ich gesagt, ran da. Weil ich meine, die Person wird mir sonst im Zweifel sagen, nee, müssen wir nochmal auf ein HNO warten. Das war eine ganz goldige Ärztin. Ich bin da rein, die hatte mein Hals geguckt und gesagt, das hat überhaupt nichts mit EBV zu tun. Da geben wir jetzt mal ein richtiges Antibiotikum. Zack, verschrieben, ab in die Apotheke, hat mir nochmal Schmerzmittel verschrieben, hat gesagt, was ich gegen hier diese fürchterliche Situation am Kinn tun soll. Und dann haben wir es auch gemacht. Ich hatte eine super tolle Freundin, die mich gefahren hat und habe dann angefangen, dieses Antibiotikum zu nehmen, dachte aber, hey, ich gehe am nächsten Tag trotzdem nochmal zu meinem Hausarzt nochmal abchecken. Da warst du ja dann auch dabei.
Stimmt. Krankentransport Clara kam dann nämlich angefahren nach der Arbeit montags und hab dich noch hingefahren.
Ja, weil ich gesagt habe, ich kann auf gar keinen Fall mit Bus und Bahn alleine fahren. Ich hatte auch so Kreislauf, so krass. Dann hat der mich da zusammengeschissen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wir sind da rein in das Behandlungszimmer. Er zieht die Tür hinter sich zu. Er hat sich nicht mal auf seinen Platz gesetzt. Er dreht sich einfach um, die Türklinke noch in der Hand und wirft mir in den Kopf, ich hätte das Vertrauen missbraucht. Wenn ich ihm nicht vertrauen würde, dann soll ich doch woanders hingehen. Damit würde er jetzt auch die Behandlung beenden. Er hätte da keinen Bock drauf, so nach dem Motto. Und ich war so, was heißt denn kein Vertrauen? Das, was Sie gesagt haben, hat ja nicht geholfen. Und ich war so verzweifelt, ich hatte so schlimme Schmerzen, ich hätte es nicht noch einen Tag ausgehalten. Ich dachte wirklich, ich reiße mir die Mandel aus dem Rachen, persönlich.
Das war wirklich sowas, der hat dich behandelt wie ein kleines Kind.
Ja.
Und ich sag mal, ich kenne dich ja, du bist eine resolute Person, ja, also du kannst auch gut gegenhalten, aber das kam so aus dem Nix, dass keine von uns dazu richtig mal was sagen konnte. Also wir waren beide ein bisschen so kleinlaut dann.
Ja.
Auch.
Und dann habe ich aber
keiner gerechnet.
Dann habe ich versucht, ihm zu erklären, warum ich dahin bin und wie schlimm es mir ging. Habe gesagt, gucken Sie doch bitte in meinen Hals. Das hat er dann gemacht. Dann war er wieder ein bisschen, da hat er sich wieder ein bisschen gefangen, weil er, glaube ich, dachte, okay, wow, die hat recht, sieht schon scheiße aus. Auch wesentlich beschissener als vorher. Und ja, also keine Ahnung. Er hat jetzt gesagt, machen Sie, was Sie wollen mit dem Antibiotikum. Ich habe es jetzt weitergenommen. Es wird auch ein bisschen besser. Ich muss jetzt morgen schon wieder hin, weil die Mandel halt noch nicht komplett abgeschwollen ist und das Antibiotikum aber bald endet und ich glaube, ich müsste es halt noch ein bisschen länger nehmen. Ist ja auch egal, aber da habe ich wirklich wieder gedacht, ich mochte den so gerne und ich war auch schon so oft bei dem, mit allen möglichen Sachen habe ich immer gut mit dem verstanden, aber das war so bodenlos, mich da so abzusauen und auch gar nicht mir zu erklären, hey, ist immer ein bisschen doof, wenn man dann zu einem anderen Arzt rennt und der dann eine andere Methode anschlägt, weil das funktioniert halt nicht. Dann hätte ich mir ja erklärt, warum. Aber also sowas Bodenloses habe ich wirklich selten erlebt.
Ich finde auch, zu einer Aufklärung gehört ja auch dazu, weil er meinte, naja, das ist ja auch ein Antibiotikum, das dauert manchmal einen Tag länger, bis es anschlägt. Naja, dann sag's halt vorher.
Ja, aber vor allem, ich habe es ja nicht 4 Tage genommen. Also ich finde, nach 4 Tagen muss man, also es ist ja nicht gleich geblieben, sondern es wurde ja schlimmer.
Ja.
Also ich hätte ja wenigstens erwartet, dass es auf einem Stand bleibt. Aber
das war wirklich gar nichts. Und dann, also wie gesagt, ich habe Eva ja dann hingebracht, ich habe sie ein bisschen versorgt. Ich habe dann nochmal eine zweite Suppe gekocht, nachdem ich ihr schon mal eine vorbeigebracht hatte. Das wollte ich nur mal gerade, damit man mich auch ein bisschen appreciated in dieser Zeit.
Ich werde
auch mal
angekommen. Hallo, hallo. Wir waren ja noch nicht bei Trauer und Tralala, oder?
Ja, ich komme da. Ich,
kurz Eigenlobarbeit immer, immer schlecht.
Ja, ich breche das auch an dieser Stelle ab. Aber jedenfalls hat er uns dann quasi wieder für den nächsten Morgen einbestellt, um dann das quasi mal mit einem Bluttest abzuklären, was es denn jetzt ist. Nur damit man dann morgens wieder hinfährt und er sagt, nö, sieht ja aus, als würde es ein bisschen besser werden, da machen wir das mal nicht. Da könnte ich aus der Box springen.
Ja, wie gesagt, also wer in Düsseldorf mal einen Hausarzt sucht, sagt mir gern Bescheid. Ich würde euch den jetzt nicht unbedingt empfehlen. Allen anderen ist es ja egal. Aber da habe ich wirklich gedacht, ich check auch nicht, warum Ärzte einfach manchmal so sind und auch so ein krankes Ego haben.
Ja,
also,
das stimmt.
Also, hey, wenn du denkst, es ist EBV, dann teste mich doch saugern einfach drauf, damit wir es wissen. Weil mich eine halbe Woche mit einer Mandelentzündung rumlaufen zu lassen, die irgendwie unbehandelt ist, ist schon echt hart scheiße. Und es sind, also ich meine, ja, ich bin schon auch, glaube ich, ein relativ schmerzempfindlicher Mensch. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass man, wenn man viermal 600er Ibo am Tag knallt, noch heult vor Schmerzen. Das sollte nicht der Fall sein.
Nee.
Ja, also, naja, gut. Ich würde behaupten, das war auf jeden Fall eins meiner Trauer diese Woche, dass ich habe wirklich teilweise hier gesessen und habe gedacht, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Irgendwas stimmt doch wirklich tiefer gehen in meinem Körper nicht. Wieso kann mir denn niemand sagen, was es ist? Und wieso interessiert sich auch niemand dafür, was mal rauszufinden?
Ja.
Mal irgendwie einen Bluttest zu machen, mal mir zu sagen, ach, was mit diesem Kinn ist, das ist ja auch immer noch nicht abgeheilt. Ich weiß noch nicht, wie lange das noch eine offene, nässende Wunde sein soll. Ich habe dann zwischenzeitlich mit irgendeinem Apotheker telefoniert, weil meine Mitbewohnerin ganz goldig mir in der Apotheke halt Sachen geholt hat. Der meinte dann, ja, ist sowieso kein Fall für die Apotheke. Ich sagte, naja, aber ich habe ja schon eine Creme aus der Apotheke bekommen, die mir jemand gegeben hat. Wieso weiß denn immer A nicht, was B macht und so weiter?
Ja.
Wir haben doch alle die gleiche Ausbildung. Also,
das ist aber genauso, wie man bei uns sagt, frag zwei Juristen, da hast du fünf Meinungen. Das sagt, jeder sagt dir was anderes, dann fühlt der eine sich nicht für das andere zuständig. Also,
ja, der Arzt hat ja gesagt, sie können auch noch zu drei anderen Ärzten gehen, hat jeder eine andere Meinung. Ja, aber dann denke ich mir doch, irgendwas wird es doch sein. Also es muss doch einer mal rausfinden, das sind doch Fakten, oder nicht?
Ja, und es muss auch einen gewissen Standard haben. Also wenn du einen Verdacht hast auf eine andere Diagnose, dann teste es doch. Also wenn du denkst, okay, es könnte vielleicht pfeifisches Drüsenfieber sein, dann nimm halt auch direkt Blut ab und überprüf's. Und gib nicht präventiv irgendwas und guck mal, was passiert. Ja. So, das ist ja auch nicht.
Und vor allem erklär es mir halt, aber gut. Kann ich mir jetzt 100 Jahre drüber aufregen? Wir reden jetzt schon fast eine Viertelstunde über meinen beschissenen Arzt. Ich hoffe, dass die Odyssee bald ein Ende hat. Es geht mir auf jeden Fall schon besser. Ich war heute den ersten Tag mal außerhalb meiner Wohnung, außerhalb von Arztterminen. Das hat mir sehr gut getan, mal ein bisschen spazieren zu gehen und irgendwie unter Leute zu kommen. Ja, ich würde direkt auch mit meinem Tralala weitermachen. Jetzt hast du natürlich dir die Lorbeeren schon vorweggenommen. Schade.
Tja.
Ich muss sagen, ich habe so dolle gemerkt. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Habe ich vorhin mit einer Freundin drüber gesprochen. If you want a village, you need to be a villager. Mhm. Und da habe ich schon so oft drüber nachgedacht, weil es einfach bedeutet, wenn du Hilfe von anderen willst, dann musst du aber halt auch im Gegenzug dazu in der Lage sein, diese Hilfe den anderen eben auch zu geben. Also du musst schon auch ein Teil von dem System sein. Und ich habe in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, ob ich vielleicht nochmal aus Düsseldorf wegziehen will, ob ich nochmal woanders hin will, irgendwie nochmal so ein bisschen neu anfangen. Aber ich habe so ein krasses Village hier. Ich habe so viele Leute, die sich wirklich um mich kümmern. Also ich meine, du hast am Anfang ja gesagt, kann ich irgendwas für dich tun, und hast mir Suppe in Bonn gekocht und nach Düsseldorf gebracht, weil du sowieso zu deinem Boy gefahren bist. Aber ich habe eine Freundin, die hat mich selbstverständlich ins Krankenhaus gefahren, um mit mir da zu warten, im besten, schlechtesten Fall auch 6 Stunden, dann in die Apotheke zu fahren und sich um mich zu kümmern. Die ist für mich in die Apotheke gerannt, hat Sachen gekauft. Meine Mitbewohnerin hat sich um mich gekümmert. Meine Mädels in Düsseldorf haben mir geschrieben, du bist irgendwann von Bonn nach Düsseldorf gefahren, nur um dich mal einen Tag lang um mich zu kümmern. Hast eingekauft, hast hier die Bude in Ordnung gehalten, hast mich gepflegt, hast danach in Düsseldorf geschlafen, um mich am nächsten Tag nochmal zum Arzt zu fahren. Und wirklich alles für mich getan. Ich habe zwischendurch echt zu meiner Mama gesagt, ich bin so krass dankbar dafür, dass ich so viele tolle Leute um mich habe, auf die ich mich wirklich ehrlich verlassen kann und die für mich da sind und denen es nicht egal ist und die wirklich auch in Anführungszeichen über Grenzen gehen. Also ich meine, du hättest ja wirklich nicht von Bonn nach Düsseldorf kommen müssen und mich hier irgendwie pflegen. Aber du hast es halt trotzdem gemacht, weil du dir auch so Sorgen gemacht hast. Und dann dachte ich so, ich scheine ja doch auch nicht ganz scheiße zu sein, wenn ich so viele Leute habe, die irgendwie sich um mich kümmern. Und zu der einen Freundin, die mich ins Krankenhaus gefahren hat, habe ich auch gesagt, weil ich war mit ihr tatsächlich auch mal mitten in der Nacht in der Notaufnahme, echt auch lange. Und dann habe ich gesagt, hey, vielleicht wollen wir uns einfach demnächst mal wieder tolle Sachen vornehmen, die wir zusammen machen und nicht immer Krankenhausaufenthalte. Aber ja, also da vielleicht nochmal ein wirklich fettes Dankeschön an meine ganzen Freundinnen, die sich so dolle gesorgt haben und auch, keine Ahnung, jeden Tag geschrieben haben, wie es mir geht und ja, sich einfach sehr um mich gesorgt haben. Vielen dickes Dankeschön, dicken Kuss an alle.
Hey, hey, hey.
Immer gerne. Ich habe aber auch da wieder gemerkt, dass du krank warst. Das war mein Trauer, eines meiner Trauer diese Woche. Weil, also ich sag mal, wir machen uns darüber ja auch immer so ein bisschen lustig. Ja, Eva mit ihrem Zungenbläschen und sie hat immer schnell die Arme, so. Aber da, ich habe dich noch nie so erlebt und mich hat das nachhaltig irgendwie beschäftigt, weil ich dachte, was kann ich jetzt tun, damit es ihr irgendwie besser geht? Weil das ist so, ich ertrage das nicht. Das ist wie wenn Familienmitglieder krank sind. Du hältst diesen Zustand gar nicht aus, weil du dich halt auch so hilflos fühlst, weil das ist jetzt auch nichts anderes gewesen, als wenn du trauern würdest. Weil du kannst als außenstehende Person nicht viel machen. Also du kannst halt da sein, du kannst mal ein bisschen aufräumen, du kannst mal was kochen und einkaufen und so, aber also du kannst diese Krankheit nicht nehmen. Und ja. Also ich weiß nicht, das hat mich auch irgendwie nachhaltig mitgenommen und diese ganze Arztaktion sowieso, weil ich bin ja dann hier dein persönlicher Pitbull, bin dann mitgegangen und war selber ganz kleinlaut, weil ich irgendwie so dachte, was passiert hier gerade? Was soll das hier? Ja.
Ja, also ich muss sagen,
das war auch ein bisschen wie so ein Bitch-Ding. Also so, ja, jetzt hast du mit anderen geredet, jetzt will ich nicht mehr mit dir reden. So war das. Ja. Ich war so, hast du nicht eigentlich auch eine Verpflichtung mir gegenüber, mich zu behandeln? So, ist das nicht ein Ding bei Ärzten, dass ich einfach sagen könnte, ich finde dich jetzt auf einmal doof, jetzt gehst du bitte?
Ich glaube, ich spinne. Da kann ich dir nicht viel zur Rechtslage sagen, aber das sehe, also es war auf jeden Fall großer Quatsch. Also das davon, sich angegriffen zu fühlen, finde ich wirklich, da hast du auch ein bisschen persönliches Ego-Problem. Ja,
voll.
Aber gut.
Naja,
ich auf jeden Fall jetzt was zum Lachen. Ja. Also gute Empfehlung für Hausärzte in Düsseldorf, gerne in die DMs leiten.
In die DMs leiten. Wobei ich habe tatsächlich schon welche bekommen, auch die tatsächlich näher sind hier, als der jetzt war. Muss ich nicht ganz so weit reisen, wenn es mir mal schlecht geht. Also ja, werde ich auf jeden Fall mal schauen.
Ja. Aber ich muss
sagen, was war denn dein Tralala?
Du darfst auch erst noch. Ich wollte sagen, dafür hat Eva mir einen wunderbaren Cookie ausgegeben nach dem Arztbesuch. Der war sehr gut. Das muss man an der Stelle empfehlen. Ich weiß nicht, wie deiner war, aber meiner war richtig gut.
Nein? Ich habe halt daran wieder gemerkt, dass ich halt krank bin.
Ach so.
Also es hat mich nicht froh gemacht. Es war mir zu süß und zu. Weiß ich, habe die letzten Tage einfach auch nicht gerne und nicht viel gegessen, weil halt alles wehgetan hat und weil ich finde, wenn man so richtig krank ist, dann ist auch irgendwie kacke alles. Aber es freut mich sehr, dass deiner geil war.
Gut. Und ansonsten, für meinen Tralala schlage ich jetzt einen großen Bogen. Weil wir haben ja die letzte Woche ausfallen lassen, aus besagten Gründen. Und es war auch gut so, weil ich habe dich ja auch am Sonntag noch gesehen und dachte mir, also bis zu dem Zeitpunkt wäre da nicht viel möglich gewesen.
Wir haben ja auch eigentlich gedacht, dass wir vielleicht so Montag aufnehmen können. Es ist jetzt Donnerstag. Es ist ein normaler Aufnahmetag.
Ja.
Für Sonntag dann. Ich hätte es auch keinen Tag früher geschafft, sage ich ehrlich.
Nee. Aber das ist auch mal okay so. Ich glaube, dadurch hatten wir jetzt auch mal Zeit, nochmal so ein bisschen Pause zu haben. Und du konntest dich auch mal richtig erholen, was ja auch sehr wichtig ist. Und was ja manchmal auch ein bisschen hinten ansteht bei dir. Und ich glaube, dein Körper hat dich jetzt gezwungen, dich mal richtig auszuruhen. So. Mal richtig ausgenockt auch. Und für meinen Tralala schlage ich den Bogen zurück zu meinem London-Trip. Weil über den habe ich ja auch noch nicht gesprochen. Ich war nämlich mit meiner Mama, das hatte sie mir zu Weihnachten geschenkt, war ich jetzt übers lange Wochenende von Leichnam in London. Und ich fand es ganz, ganz wunderschön, muss ich sagen. Also ich fand, London ist so eine schöne Stadt. Du warst ja auch vor nicht allzu langer Zeit auch da. Ich finde, das kann man dann immer ein bisschen leichter vergleichen, weil wenn du, weiß ich nicht, mal in der Mittelstufe da warst, dann hast du einen ganz anderen Eindruck von einem Urlaubsort, ja, als wenn du jetzt das machst. So, das weiß ich nicht. Ich glaube, gehen die Interessen auch wirklich diametral auseinander.
Ging es bei uns auch viel um immer nur shoppen.
Ja, zu shoppen. Und ich habe auch wieder gesehen, ich habe dann so gedacht, ich glaube, ich habe gar nicht viel Freude daran, solche Urlaube mit einem kleinen Kind zu machen. Weil ich habe da Familien gesehen, die dann halt mit ihren Kindern da rumgeeiert sind. Die eine hatte eine Lego-Tüte dabei, die andere eine Tüte vom M&M-Store. wirklich, das sind so Aktivitäten, da stehst du irgendwie eine Stunde im Lego-Store an, damit du dir da, weiß ich nicht, irgend so ein Set für 300.000 Pfund kaufen kannst. Also das war wirklich so, weiß ich nicht. Deswegen habe ich sehr genossen, das mit meiner Mama zu machen, weil wir sehr ähnliche Interessen haben. Ich habe das vorher auch alles sehr detailliert schon so geplant. Ich hatte dir das ja auch gezeigt. Ich habe so ein bisschen so ein kleines Büchlein auch ihr gemacht, dass man so ein bisschen den Plan hat, wo man anfängt, was man alles so erledigen möchte. Und es war einfach richtig schön. Wir hatten relativ viel Glück mit dem Wetter, zwar auch mal ein bisschen Regen, aber ich finde auch, das gehört da ein bisschen zu dem Flair auch so dazu. Ja, ich würde jetzt mal so meine Top-Aktivitäten in London mitteilen, weil ich nehme Feedback an, dass ich das so ein bisschen, ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich da nicht mich zu sehr verzettle, weil das kann ich sehr gut verstehen. Also erstmal, was man, glaube ich, unbedingt machen sollte, wenn man sich halbwegs dafür interessiert, ist in Musicals zu gehen oder in anderweitige Abendveranstaltungen. Fun Fact dazu, wir sind dann an Werbung vorbeigegangen von Magic Mike, was sicherlich auch eine sehr lustige Aktivität gewesen wäre. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, da hätten wir ja auch hingehen können. Und dann hat sie gesagt, ach, ist das so eine Zaubershow? Ist das? Nee. Also,
Ich würde behaupten, im weitesten Sinne schon.
die Klamotten werden auch weggezaubert.
Ich sage, man ist danach verzaubert, wenn man
Und
rausgeht.
das auch. Und das auch. Die lassen aber ganz schnell mal die Oberteile verschwinden. So.
Und ich glaube, ich habe das meinen Mädels erzählt und meine eine Freundin meinte, na ja, also Zauberstäbe gäbe es schon auch genug.
So. Ab jetzt wieder FSK 12. Ja, aber jedenfalls Musicals kann ich sehr empfehlen. Und zwar die Sachen auch erst vor Ort zu kaufen, weil du dann relativ gut so Last-Minute-Tickets bekommst. Nämlich einfach an diesem Box-Office am Leicester Square. Deswegen das schon mal ein Tipp von mir. Wir waren nämlich in zwei Musicals. Und zwar in Wicked und in Oliver. Also Oliver Twist. Ich wusste auch nicht, dass es Oliver heißt. Oliver Twist ist wahrscheinlich mehr Leuten ein Begriff. Ich kann beide sehr empfehlen, vor allem Wicked. Fantastisch. Ich liebe ja sowieso Musicals. Das ist ja wirklich so ein Ding. Und ich verstehe auch, wenn Leute es nicht so gerne mögen, aber für mich war das ein richtiger Traum. Ich war so fasziniert von dieser Leistung, was die Leute so mit ihrer Stimme anstellen können. Das Bühnenbild, die Kostüme, dieses Schauspielerische, das war wirklich fantastisch. Und Oliver Twist war auch wirklich richtig gut. Da sind die Herausforderungen, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, weil du ja auch in Hamilton warst. Als du in New York warst, glaube ich. Das ist, also Englisch ist ja logischerweise nicht unsere erste Sprache, aber ich glaube, wir sprechen es beide ganz relativ fließend und man kann es auch sehr gut verstehen. Aber dieses so ein bisschen Victorian-Englisch, also so ein bisschen eher so Epoche Shakespeare, ist viel schwieriger zu verstehen als dieses normale umgangssprachliche Englisch auch. Deswegen, wenn man da nicht so firm drin ist, würde ich das nicht unbedingt empfehlen, sondern eher modernere Musicals.
Ich würde es,
Aber
glaube ich, nur machen,
Wicked.
wenn ich genau wüsste, worum es in dem Musical geht, weil es irgendwas super Bekanntes ist und man halt genau weiß, eigentlich, wer was sagt. Oder wenn man wirklich sich sicher ist, dass man das checkt. Aber ich habe zu dir ja auch gesagt, es ist so ein bisschen wie wenn du in deutsches Shakespeare gehst. Das ist ja kein Deutsch, was man so alltäglich spricht. Und
Nee,
auch da
gar
ist es ja ein
nicht.
bisschen schwieriger, das zu verstehen. Natürlich fällt dir das leichter, weil es deine Muttersprache ist. Aber gerade bei Englisch, also Hamilton würde ich nicht nochmal machen. Da habe ich auch,
Ja, und wenn,
meine
dann muss
Begleitung und ich,
man.
wir haben in der Pause beide gesagt, wir verstehen gar nichts.
Ja, und wenn, dann muss man halt vorher so ein bisschen recherchieren. Also ich habe mir vorher wenigstens mal so die Zusammenfassung von Oliver durchgelesen, dass man so grob weiß, wie so der Ablauf ist. Und dann konnte man mit dem Bühnenbild, mit dem Schauspielerischen und so konntest du dann ganz gut folgen. Aber ich habe bei weitem auch nicht alles verstanden. Deswegen, also das würde ich eher empfehlen, wenn man wirklich entweder die Story schon gut kennt oder wirklich sehr firm ist in diesem Englisch. So, es war trotzdem super cool, weil Oliver halt ein. Also das Thema ist so ein bisschen Straßenkinder im viktorianischen England. So ein bisschen, das greift das so auf. Das heißt, es waren wahnsinnig viele Kinderschauspieler da. Und das war so faszinierend, wie gut die diese Choreos drauf hatten. Da ist nicht ein Fehler passiert, da ist nicht ein Ton schief gesungen worden und so. Das fand ich Wahnsinn, was das so, wie anders das Leben von diesen Personen ist als meins. Weil das deren Lebensinhalt ist und also ich war ganz fasziniert auf jeden Fall. Das kann ich sehr empfehlen.
Ich könnte dir übrigens aus dem FF nicht erzählen, wer Oliver Twist nochmal war, also die Story dahinter. Ich denke die ganze Zeit an Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Aber ich glaube, es ist ganz weit voneinander entfernt.
Es ist relativ weit entfernt. Also bei Oliver geht es darum, dass ein, also man verfolgt diesen Jungen, diesen Oliver, verfolgt man quasi so durch sein Leben. Der wird verkauft, erstmal an, ich glaube, Bestatter oder so und soll dann da irgendwie arbeiten, muss da im Sarg schlafen und so. Also wirklich unschön. Das war, nachdem er im Kinderheim quasi rebelliert hat, weil er gefragt hat, ob er noch mehr Essen bekommen darf. Und daraufhin wurde er dann an die verkauft und dann, ja, läuft er da weg, gerät dann an so eine Straßenbande, auch aus alles Straßenkindern so. Das ist aber eigentlich ganz süß gemacht, weil die so ein bisschen wie so eine Familie sind. Ja, das Ganze spielt sich immer ein bisschen weiter und dann letztendlich kommt dann raus, dass er eigentlich, ich glaube, sein Vater jemand Reiches war und es kommt dann raus, dass da so, klar, dass da so Familienverstrickungen ist und letztendlich kommt er dann in eine wohlhabende Familie, wo die familiäre Bindung halt da ist. Aber
ja, klar.
Wahnsinnig süß. Und das Ganze ist dann natürlich noch parallel mit so einer tragischen Liebesgeschichte von zwei anderen.
Auch klar, ja.
Aber es war wirklich schön. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Es hört sich auch schön an, ja.
Ja, das war so, waren so meine Highlights. Am dritten Abend waren wir dann, also es war dann der erste Abend, waren wir noch im Kino, nämlich im Electric Cinema. Und das kann ich auch sehr empfehlen, weil es so ein, in so einem Kino war ich noch nie. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es auf alt gemacht ist oder ob das einfach schon sehr alt ist, aber alles so riesige Ledersessel, wo du dich so richtig fast hinlegen kannst und schauen kannst und so. Es war, das war auch sehr schön. Da haben wir Teufel trägt Prada 2 geguckt, wollte ich sowieso schauen. Aber auch das fand ich relativ schwierig auf Englisch so zu folgen, weil, so wie das bei uns ja auch ist bei Filmen, die Leute sprechen, die flüstern, die verschlucken auch mal halbe Wörter und so, was ja normal ist, machen wir ja mit uns im Sprechen auch. Aber bei Musicals legen die ja großen Wert auf Betonung, dass du alles auch verstehst. Und das habe ich, finde ich, hat man gemerkt, bei so einem Film war das jetzt nicht so. Ja, das habe ich erzählt. Dann habe ich mit ihr das hatte ich ihr zum Muttertag geschenkt, eine Tea-Bus-Tour gemacht. Nämlich mit so einem Afternoon-Tea und wir sind mit dem Bus durch London gefahren und dann konnte man damit auch so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten quasi abklappern und hat dann parallel so ein Afternoon-Tea gehabt mit Sandwiches und Scones und sowas. Das war wirklich auch sehr schön. Ja, das war ist auch eine Empfehlung. Dann habe ich...
Ich warte die ganze Zeit darauf, dass du dein Highlight erzählst.
Endlich. Mein Highlight, das kommt zum Schluss.
Okay.
Dann war eins meiner anderen Highlights, wir waren einfach unterwegs, der Zusammenhang ist jetzt auch relativ egal, aber man kam jedenfalls ins Gespräch mit so einer Frau und dann haben wir uns so ein bisschen Smalltalk und so gehabt und dann war sie so, wo ich denn in London wohnen würde. Und dann war ich so, Entschuldigung, ich bin hier nur zu Besuch, aber hey, da habe ich mich wirklich sehr geschmeichelt gefühlt. Und dann war sie, ah, okay, und der Akzent von wo ist der? Und dann dachte ich mir, nice, man hört schon raus, das ist was dann für ein... Das war auch eins meiner Highlights des Trips. Und dann aber das absolute, ich habe noch was anderes. Und zwar,
du hast die Spannung aber halt so hoch.
Ja, und zwar, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Meine Mama war mit meinem Papa zusammen und mit noch einem befreundeten Paar, auch schon mal in London. Aber das ist natürlich schon das ein oder andere Jahr her. Noch nicht lange, klar, also noch jung. Und damals gab es so ein... Ich glaube, dass das in Covent Garden relativ so ein Open-Air-Ding war. Also so wie meine Mutter das beschrieben hat, da gab es so quasi, das war wie so ein, kein Einkaufszentrum, aber so ein bisschen in die Richtung. Und da standen so Spielautomaten, aber so ganz besondere Spielautomaten. Also die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die haben auch gesehen, ich hatte darüber auch ein bisschen was gepostet. Da waren so Sachen dabei wie, keine Ahnung, du musst deine Hand dann in so einen Automaten reinstecken und dann kommt von oben so ein Hundekopf, der dann anfängt so, dem läuft dann so, der macht Geräusche und der schnappt dann so nach dir und dem läuft so warme Spucke quasi aus dem Maul und du musst dann quasi aber aushalten und den Arm nicht rausziehen und so Sachen.
Ich folge dir auf Instagram, ich habe es nicht gesehen.
Ja, das ist lieb von dir.
Gut. Nee, aber bist du sicher, dass du es gepostet hast? Weil ich habe eigentlich alle deine Stories geguckt und auch schwer geliked und so.
Ja.
Naja, du hast das in einem Highlight.
Habe ich. Gut. Findest du unter City-Trips. aber jedenfalls sowas, dann musste man bei so einem mit so Controllern irgendwie radioaktiven Müll in so eine Wand einsortieren. Dann gab es so einen, da hättest du deinen Schuh ausziehen müssen, einen Fuß reinstecken. Das war die Podologin, glaube ich, oder so. Also ganz irre Sachen irgendwie.
Hört sich ein bisschen an wie diese Spiele, die man online so bei Spieleaffe spielen konnte, wo man so die Pickel ausgedrückt hat oder die Fußnägel geschnitten oder so.
Bisschen so war es. Es war sehr kurios und das war früher quasi gab es das wohl so Open Air einfach. Da waren die natürlich auch noch ein bisschen neu. Und mittlerweile sind diese Maschinen aber alle umgezogen in ein Museum. Und da sind wir hingegangen. Das hatte ich nämlich vorher recherchiert, wo das ist. Und das gab es halt quasi nicht mehr so, sondern dann habe ich halt dieses Museum gefunden. Und es waren auch genau die Sachen, die ich selber dann im Fotoalbum von meiner Mama gesehen habe, von ihrem London-Trip damals. Und irgendwie fand ich das so, also ich fand es sowieso lustig, weil da wirklich fantastische Aktivitäten so dabei waren, die wir da so gemacht haben. Und es war so ein bisschen, keine Ahnung, ich hatte so das Gefühl, irgendwie das connectet mich auch nochmal mit meinem Papa. Ich weiß nicht, irgendwie so irrational
Verstehe
eigentlich, aber es war irgendwie, war mir das wichtig, dass wir das machen. Und das heißt Novelty Automation. Für die Leute, die das mal nachmachen wollen, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Du kaufst ja dann so Tokens und kannst dann da spielen. War fantastisch, weil wir hatten nämlich Regen und konnten dann das machen. So, und jetzt. Trommelwirbel. Mein Highlight war, wir waren im Kaufhaus Selfridges. Und für die Leute, die ein bisschen involviert sind da drin, Thema Jellycats. Jellycats sind Kuscheltiere. Ich habe selber eins, weil
Ja.
ich mir das gewünscht habe zu meinem Abschluss, nämlich ein kleines gekochtes Ei mit einem Absolventenhut. Das finde ich einfach süß, muss ich haben. Ich bin aber zum Glück nicht in diesen Hype verfallen. Da gibt es andere Menschen, die das sind.
Ich würde da
Und
auch
im
mit dir ernsthaft sprechen wollen, wenn du da wirklich in so eine Sucht verfallen würdest. Ich würde dich zur Seite
Zurecht.
nehmen, würde sagen, Clara, es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem kann ich es nicht mehr mit ansehen.
Ja,
Und
kann
ich
ich
sage, der ist ab
verstehen.
4 erreicht.
Verstehe ich. Ich finde, das ist ein gutes, ich finde, ab 3 muss man es im Auge behalten.
Ja,
Das
aber
sollte
drei
man nicht
kann ich noch, je
beobachten.
nachdem, was es ist, kann ich drei noch, gehe ich noch mit.
Ja, aber ab da muss man da kritisch hinterfragen. Na, jedenfalls, Jellycats sind Kuscheltiere. Gerne mal googeln. Das können Objekte sein, das können Tiere sein, immer aber mit Gesicht. So.
Ja.
Und die sind an sich ganz süß. Und ich finde auch, es gibt ein paar, die würde ich halt schön finden, um sie an Kinder zu verschenken. Also
Voll.
das sind wirklich einfach auch süße Kuscheltiere. Aber das ist ein Riesenhype und die Leute sammeln das auch. Und wirklich, macht, was ihr wollt, sammelt, was ihr wollt, aber ich finde es schon krass irgendwie. Und in London ist die
Vor allem
Besonderheit,
ist es nicht so, dass das, also mir kommt es vor, als würden es vor allem Erwachsene sammeln.
ja,
Also
ich
gar
glaube
nicht
auch.
hauptsächlich Kinder und dann so ein paar Erwachsene, sondern mir kommt es vor, als würden es hauptsächlich Erwachsene. Die Dinger sind auch schweineteuer.
Ja.
Schweineteuer.
Ja,
Also.
für Kuscheltiere sehr.
Ja.
Und jedenfalls sind wir dann bei London da, in London dahin, weil ich wusste, da ist was Besonderes. Und da habe ich gedacht, das muss ich meiner Mama ja zeigen. Und ich glaube, ich habe die noch nie so fasziniert und gleichzeitig schockiert erlebt, weil das war das Thema, worüber wir den Rest des Trips noch gesprochen haben. Weil dass sie immer wieder, ist das so aufgeploppt, da hat sie gedacht, ist das wirklich passiert? Da habe ich gesagt, ja, nämlich gibt es in London, das gibt es nur noch einmal sonst auf der Welt, nämlich in Paris, eine besondere Jellycat-Abteilung. In London ist das eine Fish and Chips Bar. Und wenn du dann da deinen panierten Fisch mit Gesicht kaufst oder deine Portion Pommes kaufst, dann kommt das in eine Spielfritteuse, dann wird das auf ein Papier gelegt und dann kannst du selber ebenfalls mit Kuscheltieren, mit Gesicht, Essig und Salz und ich glaube auch vielleicht Mayonnaise, ich bin mir nicht sicher, auf dein Kuscheltier draufgeben. Das heißt, du nimmst ein Kuscheltier von der Theke und streust imaginär auf ein anderes Kuscheltier. Und das war wirklich fantastisch. Also meine Mutter hat es, ich weiß nicht, dass Menschen das hier wirklich tun und es auch richtig ernst nehmen. Und irgendwie fand ich es faszinierend, weil ich so das Gefühl hatte, die Leute, die das gemacht haben, waren richtig im Kontakt mit ihrem inneren Kind. Ich glaube, denen tat das richtig gut, das zu tun. Aber es war wirklich irgendwie verrückt, dass da eine Frau war, die war so alt wie meine Mutter. Die hat da ihren Fisch gesalzen. Und das war wirklich Wahnsinn.
Ja.
Also, das war mein Highlight. Das war einfach fantastisch anzuschauen. Und die Schlange war ewig lang. Also, du musst das ja auch vorher anmelden und so. Das ist nicht so, dass das ein, zwei Personen am Tag waren, sondern das ist ganz begehrt. Und
Ja.
das war wirklich
Das Lustige
Wahnsinn.
ist, dass natürlich mein TikTok-Algorithmus mir am nächsten
Ja.
Tag, nachdem du es mir erzählt hast, weil wir haben uns ja schon gesehen seitdem, das ausgespielt hat. Und ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Und dann habe ich es gesehen und es ist wirklich, wie du es sagst. Und es ist
Ja.
sowas Fantastisches. Und ich glaube wirklich, ich glaube, das heilt in manchen Leuten was, sich mal wieder so richtig als Kind zu fühlen.
Ja.
Oder mit so einer Kindersache irgendwie, sowas ganz Harmloses irgendwie.
Ja, und es tut ja auch niemandem weh. Also es ist ja auch nichts total Abgefahrenes, aber es war irgendwie so verrückt,
Ja.
bisschen.
Also ganz
Ja.
absurd. Aber es war faszinierend, das einfach auch zu beobachten, was
Ja,
die Leute für eine
ganz
Freude da
toll.
empfinden. Ja.
Ja.
Ja, ich würde
Apropos
sagen,
inneres
das.
Kind,
Ja.
was würdest du sagen, das war dein Tralala?
Nee, das war meine Top-Empfehlung in London.
Okay, vielleicht kannst du die ja irgendwie nochmal runterschreiben, dass die Leute die haben, weil wir haben doch so einen geilen Hamburg-Beitrag von dir.
Das stimmt.
Das fände ich eigentlich nice, dass man das nochmal nachschauen kann. Apropos inneres Kind, ich habe da vorhin drüber nachgedacht. Ich war nämlich letztens, ich meine, es ist ja alles jetzt auch schon ewig her, eine Woche ist ja rausgefallen durch Krankheit, also die Woche halt davor, mit meinen zwei Freundinnen in Düsseldorf. Wir haben uns getroffen, waren bei der einen zum Abendessen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, hey, wollen wir nochmal so einen kleinen Spaziergang machen einfach. Irgendwie nochmal in die frische Luft und nochmal ein bisschen einfach uns bewegen. Und dann sind wir ins Kiosk, haben uns ein Eis auf die Hand geholt und waren noch eine Runde spazieren. Und liefen, die eine Freundin wohnt, ich würde nicht sagen außerhalb, aber so in Düsseldorf, dass man relativ schnell in der Natur ist. Und da ist so ein kleiner Kanal und da ist halt eine Mauer um diesen Kanal. Und die ist auch sehr breit, also kann man auch drauf sitzen und picknicken, eigentlich ganz cool. Ich habe da auch früher mal relativ viel Zeit verbracht. Deswegen kenne ich diese Mauer sehr gut. Und auf jeden Fall sind wir da lang gelaufen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich eine Mauer sehe und jemand sagt, auf der Mauer könnte man laufen, dann schießt mir sofort ein Hymnenlied in den Kopf. Und zwar, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
Ja,
Und
guck dir mal die Wanze an.
die andere
Ja.
Freundin natürlich den gleichen Gedanken. Also, was haben wir gemacht? Dieses Lied von vorne bis hinten gesungen. Die dritte Freundin kannte das nicht. Die hat gedacht, wir sind irre. Die hat
Ja.
gedacht, was ist denn jetzt los? Vor allem
Ihr seid in so einer Sekte,
dieses
bisschen.
Kinderlied singt man ja folgendermaßen: auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Guckt euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Die nächste Strophe lautet dann nicht mehr Wanze und tanzen, sondern Wanz und Tanz. Nee, Wanze und. Nee, doch, Wanz und Tanz. Weil man immer einen Buchstaben weglässt, bis man irgendwann sagt, auf der Lauer sitzt eine kleine W und auf der Lauer sitzt eine kleine und dann halt das weglässt, weißt du? Voll die
Das
geile
wusste ich gar
Übung.
nicht. Ja.
Wirklich nicht.
Nee.
Das ist so witzig, weil man lässt quasi immer einen Buchstaben weg.
Ja. Das kenne ich,
Und
glaube ich, also ich kenne diese Art von, also dieses Konzept, aber ich habe es nicht mit dem Lied zusammengebracht.
Weil dieses für Kinder super cool, weil du lässt immer den letzten Buchstaben weg und singst es dann weiter und ist halt so witzig, weil du irgendwann singst auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz, guck mal, wie die Wanz tanzen kann. Das ist für Kinder ja Peak-Humor.
Ja, aber für
Bist du.
uns ja scheinbar auch.
Ja.
Also, ist ja jetzt.
Bist du dann quasi das Wort ganz weglässt und dann halt nur zur Pause singst. Richtig lustig. Wir haben es dann komplett gesungen. Die andere Freundin dachte wirklich, die ist im Irrenhaus. Und dann haben wir nämlich gesagt, hey, okay, was kennen wir noch aus unserer Kindheit? Und zwar dieses Händeklatschspiel bei
Ja.
Müllers hat's gebrannt, brannt, brannt.
Ja.
Davon gibt es, aber das kennt, glaube ich, in ganz Deutschland jeder. Jedes Kind, das auf einem deutschen Schulhof war, kennt es wahrscheinlich.
Ja.
Und da gibt es aber verschiedene Versionen von. Also der Anfang ist, glaube ich, immer gleich und dann geht es aber verschieden weiter. Bei dem einen platzt dann der Büstenhalter, bei dem anderen wird dann noch komplett noch ein Polizist ins Spiel und eine Liste mit
Ja.
Namen von schlimmen Kindern, keine Ahnung. Und dann
Okay.
haben wir uns da so ein bisschen ausgetauscht und es war so lustig, weil ich wirklich dachte, manchmal braucht man das mal wieder so, das Kind in einem rausholen.
Und ich muss auch sagen, das ist ja auch, hat ja auch unsere Kindheit total geprägt. Dieses Schulhofding, viel mit Springseil, viel diese Klatschspiele und sowas. Also da habe ich noch für andere Sachen, glaube ich, im Kopf, wenn ich
Ja.
nachdenke. Das finde ich schon ganz lustig.
Es gibt noch so ein Handspiel, da macht man so von oben nach, also so, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Das wollte ich
Oh.
eigentlich mal googeln.
Ja. Und da reiht sich übrigens auch noch mit ein, dieses Gummitwist auf dem Boden. Und ich hatte mal so, auch so, wie so Schnüre, die du über die Finger spannst.
Ja.
Weißt du, wo du immer dann so da
Ja.
einhakst
Und
und
dann muss
so.
man da so rein und dann dem anderen das so abnehmen.
Ja.
Ja, oh mein Gott. Gut, ich meine, ach so, das liegt mit Sicherheit daran, dass wir im gleichen Jahr in der Grundschule waren und ja auch miteinander befreundet waren. Also irgendwie waren wir ja so im gleichen Dunstkreis, würde ich behaupten.
Ja, auf jeden
Aber
Fall.
ich fand es so witzig, dass meine Freundin aus Düsseldorf, die ja auch hier geboren ist und aufgewachsen,
wirklich genau die gleichen Sachen irgendwie gemacht hat in der Grundschule. Das hat mich ganz hoch. Und auch so Seile um Leute spannen und die sind dann die Pferde. Haben doch viel gemacht.
Das ist zum Beispiel was, das ist regional. Das habe ich nicht gemacht.
Wirklich nicht?
Sehr sicher nicht, nee.
Wir haben auch immer die Jungs dann damit gefangen mit den Seilen.
Klar. Zu Recht, zu Recht. Da wurde schon, wird schon mal angelegt für die Zukunft.
Im Thema Kind habe ich übrigens auch noch was. Das reiht sich noch ein bisschen an London an. Nämlich, das war ein kleines, kleines Trauer von mir. Und zwar war ich am Flughafen und meine Tasche wurde rausgezogen, klar. Ja. Musste da ewig warten, bis die dann dran war quasi. Nur damit die Frau, das muss ich sagen, war aber ein Highlight von mir. Da hat sie nämlich gesagt, it's okay, love. Oder nee, sie hat darling, glaube ich, zu mir gesagt. Oder you can go, darling. Da habe ich gedacht, okay, hallo. War ich ganz beseelt, aber jedenfalls standen wir natürlich da und mussten warten. Und währenddessen haben wir gesehen, wie von jemand anderem dann quasi das Gepäck kontrolliert wurde. Und das war ein kleiner Junge und der war in Tottenham im Stadion. Und er hatte eine, gut, was heißt schön? Der hatte eine richtig große, schöne Schneekugel davon, ja. Die war noch eingepackt in diesem Karton und dieser Karton war in einer Plastiktüte, die verschweißt war. Also das Stadion hat es quasi schon so eingepackt, dass da nichts rankommen kann, dass das so eigentlich durch den Sicherheitscheck gehen sollte. Und wahrscheinlich haben die dem auch gesagt, das klappt. Ist es nicht. Der Junge musste das komplett aufmachen, dann musste diese Kugel auspacken und musste die da lassen. Der durfte die nicht mitnehmen. Selbst nachdem der Sicherheitsbeamte sich das angeschaut hat, gesehen hat, es ist einfach nur eine Schneekugel, musste der die da lassen. Und er hat geweint. Naja, ich hätte als erwachsene Person hätte ich geweint.
Das glaube, was es den gekostet Geld hat. Ja, und der war vielleicht so, ich kann es nicht einschätzen, ich denke unter 10 so. Das war für den so schlimm. Und da habe ich so gedacht, man muss nicht päpstlicher sein als der Papst.
Nee, unnötig auch einfach.
Nehmt euch mal nicht so ernst. So.
Auf einer Stunde Flug, was soll der mit der Schneekugel machen?
Ja, ach, Quatsch. Das ist sowieso, weißt du, bei anderen Flughäfen, da kannst du schon in einem Liter Flaschen mitnehmen. Und hier halten die so ein Gedöns ab. Also das
ja,
fand ich ganz, das hat mich auch ein bisschen mitgenommen, weil ich so dachte, der arme Junge, der hat sich so darauf gefreut.
Ich finde es halt auch so Willkür einfach.
Ja.
Ich habe eine Freundin, die fährt immer mit viel zu viel Flüssigkeiten an den Flughafen. Weil die immer sagt, ja, aber wenn ich dann sage, das ist mein ganzes Make-up, dann das lässt mich keiner wegschmeißen. Dann sagen die immer, jo, beim nächsten Mal drauf achten. Das hat bei der bis jetzt immer geklappt.
Ich sag das.
Der arme Junge darf seine Schneekugel nicht mitnehmen. Ich glaube, ja, ich spinne.
Das finde ich auch total Quatsch.
Danke, Merkel.
Ja, so. Da schließe ich jetzt noch was an, nämlich noch ein Trauer, weil mir das mal wieder bewusst gemacht hat, wie dankbar wir sein können, dass es uns, also jetzt, du warst jetzt krank, aber grundsätzlich kann, dass man öfter mal dankbar ist, dass es einem gut geht, so alles in allem. Nämlich bin ich wieder nach Düsseldorf gefahren im Auto mit meinem Freund zusammen und dann sind wir in den Stau geraten, weil 100 Meter vor uns ein doller Unfall auf der A3 war. Und mit Vollsperrung, also wir standen 1,5 Stunden wirklich fest, sind ausgestiegen und ich habe dann auch natürlich mal so ein bisschen Feldstudie gemacht. Also es steigen wirklich nur Männer aus. Es ist so, die beobachten das dann so, die gucken so ein bisschen gar nicht so gaffermäßig, sondern die würden am liebsten da noch quasi was meckern zu, wie man das jetzt am besten macht. Einer hat da auch uns alle eingewiesen für die Rettungsgasse, weil der eine von hinten schräg gekommen war. Das war wirklich ein bisschen schwierig. Aber er hat dann da alles hier ran und zurück und so. Fantastisch. Und es war, wir standen da und natürlich ist der erste Gedanke so, oh, das nervt gerade mega, hier zu stehen. Und es kommt, wir kommen nicht weiter, es ist warm, wir stehen im Stau. Wir wollten schon längst da sein. Und dann dachte ich mir wieder so, du könntest jetzt auch da vorne in diesem Auto sitzen. Ich bin froh, dass es mir gut geht und ich einfach nur im Stau stehe. Und ja, ich glaube, das kann man in vielen Momenten im Leben sich auch denken. Toll.
Ja, gerade im Stau, weil jeder sich so drüber aufregt, weil es ist immer nervig, es kommt immer dann, wenn es dir gerade gar nicht passt. Aber ich glaube, ein tödlicher Unfall würde dir noch viel weniger passen.
Ja.
Deswegen, ja.
Und das ist auch das erste Mal, dass ich der Meinung bin, dass ein Stau tatsächlich eine Berechtigung hat.
Ja, du sagst ja sonst über Staus.
Keine Regierung oben. Ja. Aber ich habe hier den Unfall gesehen, das war schon okay so. Haben sie gut gemacht.
Hey.
Die Jungs.
Immerhin.
Hey.
Sehr gut.
Ja.
Ich habe auch noch einen Trauer.
Bitte.
Ich habe, glaube ich, im Podcast schon mal über eine Influencerin gesprochen. Emily Kaiser, die hat ihr Kind verloren, weil es im Pool ertrunken ist. Ich glaube, wir hatten da damals schon mal drüber gesprochen, weil mich das war so 4 oder 5 Monate, nachdem mein Papa gestorben ist. Heißt, meine Trauer war noch relativ frisch und mich hat es irgendwie so schlimm mitgenommen. Ich meine, ich habe keine Kinder, keine Ahnung, wie das ist, wenn man ein Kind hat und wie es dann ist, das zu verlieren. I don't know. Aber das hat mich ganz schlimm mitgenommen zu dem Zeitpunkt. Und die hat dann relativ lange sich eine Auszeit genommen, kam dann irgendwann zurück auf Social Media, hat dann wieder Content gemacht, hat aber auch ab und zu quasi darüber gesprochen und hat gesagt, hey, ich poste hier einfach das, was sich gut anfühlt und ich bin trotzdem jeden Tag sehr traurig, mir geht es trotzdem jeden Tag sehr schlecht, egal wie ich hier wirke, so nach dem Motto. Und ich habe gesehen, dass die bei einem Podcast zu Gast war. Und diese Podcast-Folge würde ich gerne empfehlen für alle, die sich dafür interessieren oder mit dem Thema irgendwie beschäftigen wollen. Also es ist gar nicht nur interessant für Leute, die ein Kind verloren haben, sondern generell so einen schlimmen Trauerfall erlebt haben, weil sie wirklich sehr offen spricht. Und sie hat eine Sache gesagt, die fand ich ganz, ganz dolle spannend, weil sie zum Beispiel gesagt hat, diese 5 Stages of Grief, die sind nicht entwickelt worden für Leute, die ein Kind verlieren oder die zu früh jemanden verlieren, sondern eigentlich für ältere Menschen, die sich dann damit auseinandersetzen müssen, dass ihr eigenes Leben auch bald enden wird und so mit dieser Sterblichkeit konfrontiert werden. Da gehe ich nicht so 100% mit, aber sie hat vor allem halt gesagt, ganz wichtig zu wissen ist, die Trauer hat kein Ende. Man hat von außen manchmal so das Gefühl, oh Gott, die müssen es jetzt, diese fürchterliche Tragödie durchstehen und dann geht es denen besser. Aber die Trauer hat niemals ein Ende. Du wachst jeden Tag auf und du gehst jeden Tag ins Bett mit dieser Trauer. Und die fühlt sich manchmal schwerer an und die fühlt sich manchmal leichter an, aber die ist immer da. Und sie hat gesagt, dass das für sie von Anfang an irgendwie sehr belastend als auch Trostspenden war. Also belastend, weil du weißt, der Schmerz wird niemals weggehen. Das hört nicht auf, du kannst nicht drauf hoffen. Aber halt auch Trost, weil du eben nicht drauf warten musst. Du musst nicht darauf warten, dass es endlich vorbeigeht, sondern es ist mehr so dieses Annehmen und damit leben und sich damit in Anführungszeichen abfinden, dass diese Trauer da ist und dass die nicht mehr weggeht und das so in dein Leben integrieren einfach und dann damit irgendwann auch besser umgehen zu können. Weil ja, es wird irgendwann leichter, damit umzugehen. Ich meine, niemand sitzt nach 5 Jahren noch jeden Tag da und weint. Am Anfang sitzt man jeden Tag da und weint. Aber zu dieses. Diese Gewissheit, das geht nicht weg, du trägst das immer bei dir, aber irgendwie ja auch die Liebe für die Person, die du immer bei dir trägst, finde ich auch irgendwie. Also, ich wollte nicht, wenn mich jemand fragen würde und würde sagen: Hey, du hast die Möglichkeit, ab morgen keine Trauer mehr zu spüren, würde ich es nicht wollen, weil ich dann das Gefühl hätte, ich würde so die Liebe auch abgeben an meinen Papa und die Erinnerung und das Vermissen und irgendwie gehört es halt dazu, weißt du?
Ja, ich finde, das gehört ja auch, also es ist ja, wie wir auch schon so oft gesagt haben, es ist ja nicht nur das Traurigsein, sondern Trauer ist ja auch manchmal dieses sich erfreuen an den Erinnerungen und eben drüber nachdenken und denken, irgendwie, ich erfreue mich auch dran, wenn ich denke, das sind so Zeichen manchmal. Ich sehe manchmal so, jo, wirklich, der Verkehr hier, der macht mich
Formel
krank.
1 Bonn Edition.
Wahnsinn. Ja, aber jedenfalls, das gehört für mich auch dazu. Und ich sehe manchmal so Zeichen, dass ich das Gefühl habe, irgendwie, ich wünsche mir ein Zeichen zu sehen, irgendwie, du bist da und dann kommt auch irgendwie was. Und manchmal denke ich mir, das ist eigentlich Quatsch. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist es das doch so. Vielleicht ist das wirklich ein Zeichen. Und irgendwie das alles abzugeben, würde ich auch nicht wollen. Und ich glaube auch, dass das gar nicht geht, weil du kannst, also man könnte sich vielleicht ausruhen, nicht mehr traurig zu sein, aber also mein Vater ist jeden Tag tot. Das ändert keinen Zustand. Also, ich wüsste nicht, da müsste man halt jegliche Emotionen quasi dazu abstellen. Aber das kann niemand rückgängig machen. Was? Hey? Hör mal.
Ich kam so aus der Kalten gerade.
Aber so ist es.
Ja, gut, meine auch. Da haben sie schon was
Ja.
gemeinsam.
Hey. Ich denke nicht nur das. Ja. So, wie kommen wir jetzt
Aber ich
ganz in
fand
das
auf jeden Fall
Thema?
den Podcast
Ja.
super spannend und ich fand, man kann sich's auch gut anhören. Ich mag die einfach auch sehr gerne. Ich folge der
Magst du
wirklich auch
vielleicht
gerne.
einmal sagen, wie der heißt?
Ja, der Podcast heißt On Purpose und sie ist quasi der Gast, also Emily und dann Kaiser, aber ohne A, also Kaiser. Ich weiß nicht genau, wie der Podcast-Host heißt, den habe ich auch noch nie gesehen. Aber wenn man das bei Spotify eingibt, dann findet man es auf jeden Fall. Und ich glaube, der ist tatsächlich auch auf jeder Podcast-Plattform. Also kann man einfach mal suchen. Ich würde es aber auch nochmal in die Story packen. Ja, also fand ich sehr, sehr spannend zu hören. Und auch einfach, wie sie so mit der Trauer umgeht. Und ja, also hört mal rein, wenn ihr da Bock drauf habt. Geht eine Stunde.
Mhm. So, ich mache einen Cut. Ich habe mir nämlich Schlagworte aufgeschrieben im Laufe der Woche, weil ich dachte, wir sammeln ein bisschen Content, was mir so in den Kopf geschossen ist. Nämlich, das ist wirklich ein harter Cut. Was hast du zum Thema, weißt du, was ein Insta-Shopper ist? Das ist ein Beruf in den USA.
Jemand, der Sachen nachshoppt, die man auf Instagram sieht?
Nein, ein Insta-Shopper ist jemand, der für dich einkaufen geht. Aber das ist da ein richtiges Gewerbe. Also, die kriegen die Einkaufsliste quasi und die gehen für dich dann in den Markt und kaufen dir das ein. Also es ist nicht so ein, du bestellst das bei Rewe und dann wird dir das nach Hause geliefert, sondern das machen Privatpersonen, arbeiten als das. Und dann kriegen sie quasi dafür, wäre voll mein Job. Aber ich habe dann so Videos ausgespielt bekommen. Es ist natürlich gang und gäbe, dass du manchmal in einen Laden kommst und das Gewünschte ist nicht da. Und das musst du dir mal raussuchen auf Social Media, weil da werden manchmal Alternativen geboten. Das kannst du dir nicht ausmalen. Das ist manchmal, weiß ich nicht, sollten eine Packung Tampons kaufen, gab es nicht Alternativvorschlag, ein Ribeye-Steak. So, was wirklich hat gar nichts miteinander zu tun. Und das erfreut mich ganz doll, muss ich sagen. Was da manchmal, oder, also, dann haben sich so ein paar Leute drüber lustig gemacht, dass sie das Gefühl haben, dass das öfter mal bei männlichen Insta-Shoppern ist, oder Instacart-Shopper oder so heißt das. Wo der dann ein Foto geschickt hat vom Regal und meinte, ja, die Sorte, die du willst, gibt's nicht. Nur damit dann die andere sagt, sie steht da. Du hast mir ein Bild davon geschickt. Sie ist da direkt vor dir. Und ich muss sagen, das...
Aber warum heißt das Insta-Shopper? Was hat Insta damit zu tun?
Ich glaube, im Sinne von Instant. Also nicht im Sinne von Instagram, sondern irgendwie Instant-Shopping.
Okay. Das erinnert mich ein bisschen an die Einkaufslisten meiner Oma, die waren immer fantastisch, weil die waren grundsätzlich so geschrieben, dass sie keiner lesen konnte. Und dann hat sie die, aber immer ist sie mit die nochmal mit dir einem durchgegangen und hat gesagt, was steht da, was steht da. Manchmal habe ich es mir dann auch nochmal leserlich drüber geschrieben. Und wenn dann was nicht da war, es war immer so sehr explizit, also ein ganz bestimmter Käse und ein ganz bestimmter
was.
Und wenn dann was nicht da war, die Frau ist halt nicht mal aus dem Haus gegangen, so die konnte jetzt ja dann nicht sagen, gut, dann gehe ich morgen nochmal. Mhm. Das war schon immer dann eine heikle Situation.
Ja, ja.
Ich habe mich dann immer auch richtig schuldig gefühlt, dass ich den Wunsch nicht erfüllen kann.
Das ist übrigens auch was, das macht mich wahnsinnig, wenn, ich finde, das ist auch so oft ein Thema in Beziehungen, was man so auf Social Media sieht, dass so diese, oftmals ist es dann der Mann in der Beziehung, so bei Hetero-Beziehungen, der nicht einkaufen gehen kann, der nie das kauft, was auf der Liste steht. Und das macht mich rasend, weil ich der Meinung bin, man muss manchmal einfach nur sein Hirn anstellen. Ich habe einmal gesehen, wo eine aus dem Prospekt die Sachen ausgeschnitten hat und draufgeklebt hat, damit er sieht, wie es aussieht. Also das ist für mich ein Trennungsgrund.
Ja, da gibt es aber einen Begriff für.
Ja.
Und zwar weaponized incompetence, glaube ich.
Ja, ja, das habe ich gesucht.
Und das ist aber was, ich bin der Meinung, also wer das macht, der gehört allein lebend.
Ja.
Ganz einfach, dann kümmere ich mir deinen eigenen Scheiß. Also, ne.
Dinge so schlecht machen, dass man sie dann halt nicht mehr machen muss, das finde ich, das macht auch keine gesunde Partnerschaft aus.
Ne.
So, jeder muss auch selbstständig sich auch versorgen können. Muss auch einkaufen. Ist so basic.
Ja.
Irgendwie.
Ja, und vor allem, ich meine, es gibt immer Aufgaben, die der eine besser kann als der andere. Voll fair, so das dann auch zu kommunizieren. Aber sich einfach nur dumm anzustellen, weil du keinen Bock hast, es zu machen. So, ja, ich habe auch keinen Bock, es zu machen. Bin halt nur nicht so blöd und stelle mich blöd an.
Ja. Das ist ja auch was ganz anderes.
Ja. Okay, nächstes Schlagwort.
Thema Koffeinmonster steht hier. Nämlich, ich habe beobachtet, ich habe ja nur Nachmittagsvorlesungen und oftmals sitzen Leute dann in der Vorlesung und knacken sich dann um 16:30 Uhr nochmal so ein 0,5er Monster integrieren.
Eine Bombe. Das ist eine Bombe.
Das ist erstens Energy Drinks wahnsinnig ungesund. Sollte man tun, dies sowieso schon mal vermeiden. Und dann denke ich mir, weil, also ich habe zum Beispiel gestern in der Vorlesung gesessen und das ist eine freiwillige Veranstaltung, ja, da gibt es nur eine Teilnahmebescheinigung am Ende. Es gibt keine Klausur, da wird nichts abgefragt, es wird noch nicht mal, werden die Folien online gestellt. Das heißt, das ist interessant, ich gehe da gerne hin, aber das hat keinen langfristigen Mehrwert so. Und da hat sich einer dann wirklich um 17 Uhr noch so eine Bombe in den Kopf geknallt. Was machst du denn dann noch den ganzen Tag? Joggst du heim nach Düsseldorf? Oder was? Wofür brauchst du das? Das ist nicht gut für dich.
Aber ich sage, ich könnte einen halben Literat Bull ziehen und dann um 17 Uhr und um 18 Uhr einen fetten Nap machen, bin ich mir 100% sicher.
Entschuldigung, 100%. Wer hat mich nochmal geweckt? Weil du was, ein Herzkasper gekriegt hast wegen zu viel Energy?
Ja, aber das war nicht, weil ich nicht müde war, sondern weil mein Herz das nicht ganz mitgemacht hat.
Ja. Ja.
Und außerdem habe ich dich nicht geweckt, hast ja weiter gepennt.
Ja, das mag auch sein. Ja.
Aber an der Stelle, ich könnte dann knacken. Gar kein Problem. Ich habe heute im Park so ein Kind gesehen in so einem Buggy. Weißt du, man hatte doch früher, weil man so ein bisschen größer war, so Buggies. Und dieses Kind hat so einen fetten Nap gemacht. Und ich wusste, dieses Kind wacht gleich auf, ist leicht geschwitzt, hat keine Ahnung, wo es ist, weil nämlich der Ort sich gewechselt hat, in den 2 Stunden gepennt hat. Das lag auch so da drin wie erschossen. Waren noch so ein bisschen speckig. Kinder sind ja gern so ein bisschen speckig. Und dann so, du weißt, der schwitzt, wacht gleich auf. Und die Mutter sagt zu früh, na, mein Schatz, hast du gut geschlafen? Und dann rastet dieses Kind aus.
Ja, ja. Und ich dachte, das ist ja geil. Weißt du, wo man da viel schwitzt? Im Nackenbereich. Nackenbereich hochziehen zum Kopf. Weil ich habe immer hier hinten feucht.
Wenn man so wach wird. Ich sag dir,
immer nasse Haare. Ja, während dem Sommer. Du wachst da auf. Du bist geschwitzt, der Nacken ist nass, die Haare sind nass. Du hast hier quer übers Gesicht Kissenabdruck. Und am besten, ich habe dann manchmal noch so Abdrücke von den Armbändern, habe so Kugeln, so einmal hier quer lang. Wirklich, da bist du wie eine Zeitmaschine. Das ist, was hieß, da weißt du weder, wie du heißt, wer du bist, wo du bist. Aber so ein Nap habe ich dir zwischendurch mal von Herzen gewünscht. Muss ich sagen.
Ich auch, aber da vorhin bei diesem Kind habe ich gedacht, was würde ich dafür geben, nochmal so eine Buggy 2 Stunden lang zu knacken. Weil meine Freundin, mit der ich unterwegs bin, war ich auch so, wieso haben Kinder so viel Energie? Es sind 34 Grad ungefähr, die spielen in der prallen Sonne, wie können die rennen? Und dann war ich so, ja, aber wenn du so pennst, bist du fit, bist wie neu geboren.
Das ist wie so Hundewelpen. Die geben Halligalli und dann schlafen die und dann können die wieder Halligalli. Das ist ich hab auch Wahnsinn. Gesagt,
der wacht nachher auf und er kennt sich gar nicht mehr, weil so lange kennt er sich auch noch nicht.
Nee, da weißt du auch gar nicht, wer du bist.
Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn. Und du hast natürlich noch den Vorteil, dich weckt auch keiner. Du kannst am helllichten Tag draußen pennen, da weckt dich keiner, sind alle noch, Achtung, der schläft.
Ja.
Psst. So, du wirst nur ins Haus getragen, am besten ins Bett.
Wahnsinn, das hätte ich gern nochmal.
Ja.
Wobei, ich wollte ungern, dass ich, wenn ich draußen einschlafe, mich jemand irgendwo hinträgt. Ja, das ist halt so, glaube ich, gruselig.
Nur jemand, den ich auch kenne. Das würde mich freuen. So. Was hast du noch mitgebracht? Weil ich habe was, womit wir heute diesen Tag quasi als kleine Aufgabe für unsere HörerInnen abschließen können. Hast du noch ein Schlagwort
gebracht?
Nee. Also, und zwar habe ich Eva eben eine Aufgabe gestellt. Nämlich mal zu raten. Moment, ich muss es kurz raus und ich habe meine Notizen hier.
Naja, ich könnte es ja auswendig sagen, solange ist die Frage nicht.
Ja, aber ich habe auch noch mehr Sachen, die ich dich gleich fragen könnte. Habe ich das jetzt aufgeschrieben oder nicht? Ich glaube, ich habe die ganzen Zahlen in unserem Chat aufgeschrieben. Also, und zwar, wie viele Diebstähle im Jahr 2025 in Deutschland begangen wurden und wie viele Mordfälle?
/Totschläge, hast du geschrieben.
/Totschläge, ja.
Da nochmal zu dem Thema. Mord ist ja geplant und Totschlag ist aus Versehen, richtig?
Das macht mich so sauer. Kann ich dir gar nicht sagen. Nein.
Muss ich dran denken,
mal für alle,
ob ich den lachen.
Mord ist im Prinzip Totschlag plus. Das ist nochmal schlimmer, weil extra Merkmal. Das ist Kurzfassung. So, jetzt darf jeder mal kurz für sich überlegen. Eva hat noch eben schon mal Zahlen genannt. Möchtest du die wiederholen oder möchtest du die nochmal überarbeiten?
Wenn du so sagst, dann sind die wahrscheinlich sehr schlecht. Aber ich habe die mit der Freundin, mit der ich unterwegs war, zusammen gemacht. Deswegen möchte ich dabei bleiben. Ich sage 1,3 Millionen Diebstähle und 300.000 Morde und Totschläge. Die Freundin meinte 30.000 Morde und Totschläge, aber ich kann sowas ja gar nicht schätzen.
Also mit den Diebstählen war die gar nicht so weit weg, weil die liegen bei 1,8. Also es ist schon nochmal eine Ecke mehr, aber es ist, die Hausnummer stimmt. Aber Eva, also wenn im Jahr 300.000 Menschen getötet werden würden in Deutschland, weißt du, wie überlastet unsere Gerichte wären? Weißt du, wie wenig Menschen wir noch hätten?
Unsere Gerichte sind doch überlastet, oder? Täusche ich mich?
Ja, aber nicht mit Mord und Totschlag. Also nur mal kurz zur Einordnung. Ich habe dir diese beiden Fragen genannt, weil das einmal das Delikt, das am häufigsten in Deutschland begangen wird und einmal das, was am wenigsten häufig in Deutschland begangen wird.
Das wusste ich nicht.
Und nochmal, du hast gesagt 300.000. Es sind ungefähr 2.500.
Quatsch, wirklich?
Ich schwöre.
Ach, ja, ich dachte irgendwie so auf 80 Millionen, 300.000. Oh mein Gott.
Ja, aber das wäre ja wahnsinnige Dezimierung.
Aber ist das nur die statistische Zahl oder ist da die Dunkelziffer mit einberechnet, Clara? Das
war die Dunkelziffer
nicht.
Bei Todesfällen, würde ich jetzt mal sagen, nicht so hoch wie bei anderen Delikten.
Sagst du.
Ja, so. In Deutschland, was würdest du sagen? Also pass auf, das kann man übrigens alles auch einsehen. Also wenn dich das interessiert, das ist polizeiliche Kriminalstatistik vom BKA. Das ist auch ganz gut eigentlich aufbereitet. Da sind wirklich ein paar interessante Sachen dabei. Dann wollte ich dich fragen, was würdest du sagen? Das sind die ganzen Zahlen, also wie oft dieses Delikt begangen wurde. Aber man differenziert ja im deutschen Recht zwischen einem vollendeten Delikt und einem Versuchsdelikt. Was würdest du sagen beim Mord und Totschlag? Wie viel davon ist dann noch Versuch von diesen 2.500?
Also die Versuchte sind da mit drin in den 2.500 oder die kommen da am Top?
Du sollst aber prozentual sagen.
Prozent. 75. Ja, wirklich. Es sterben nur 25% davon dann am Ende auch wirklich.
Ja. Also, ja.
Das ist verschwindend gering.
Grundsätzlich ist Versuchsrate bei diesen entdeckten Delikten bei 7,4%. Könntest du dir denken, wo die Versuchsanzahl sehr gering ist oder bei null? Fand ich nämlich eigentlich ganz witzig.
Nee.
Bei Beleidigung. Weil die kann es halt nicht versuchen.
Ach so,
also entweder du sagst,
ich habe die Frage auch
oder sagst es nicht.
Aber das finde ich ziemlich witzig, ja.
Was würdest du sagen?
Wäre versuchte Beleidigung dann so ein bisschen was wie so, du bist ein alter Backstein und dann sagt jemand, nee, ist keine Beleidigung.
Nee,
nice try, try again.
Das wäre halt einfach dann kein, also es gibt keine versuchte Beleidigung, weil du, also es ist nicht strafbar zu sagen, du, das wäre ja im Prinzip
egal,
ein Versuch.
Was man sagt.
Ja, also
darf
wie
ich
sollte
du
das
sagen und dann jedes schlimme Wort, was mir einfällt?
Dann ist es eine Beleidigung. Das ist ja dann eine vollendete Beleidigung. Aber es gibt nicht die Konstellation einer versuchten Beleidigung, weil da kannst du ja nur sagen, du.
Naja, aber
also ohne,
also, wenn ich zu dir sage, du alter Backstein, ist das doch keine Beleidigung.
Nee, aber es ist auch kein Versuch. Also es ist ja nicht strafrechtlich relevant, weißt du?
Ja,
wenn ich
so,
sage,
ja,
du bist eine hohle Fritte, dann ist das irgendwie in der Statistik. So, also, dann frage ich.
Hohle Fritte, actually ziemlich geil. Und du,
ja, habe ich mir nämlich
Crispy teilhast.
Ja, im Land deutlich niedrigere Straftatenquote als in der Stadt. Das kann man sich ja denken. Dann haben wir, was ist noch spannend? Ah, was noch spannend ist, Thema Aufklärungsquote. Was würdest du sagen, ist das Delikt, was am besten aufgeklärt wird und was am schlechtesten aufgeklärt wird?
Was steht denn zur Auswahl?
Alles. Also ich würde das die Frage offen stellen. Also ich kann dir sagen, die Aufklärungsquote beim höchsten liegt bei 94%, beim niedrigsten liegt sie bei 9,8.
Also ich würde sagen, das niedrigste ist sowas wie irgendwie in Richtung Betrug.
Mhm.
Weil ich glaube, gerade wenn das irgendwie so mit Social Media sowas zu. Oder so über Sachen über Social Media, so Morddrohungen oder sowas auf Social Media, wo man es irgendwie nicht nachverfolgen kann. Und am besten aufgeklärt, würde ich sagen, ist. Naja, dann wahrscheinlich Mord, so viel ist es ja nicht.
Also Mord ist ja am besten aufgeklärt, das ist einfach aus dem Grund, sind ja in der
Besser
Regel
ist.
Leute aus dem Umfeld so.
Besser
Und
ist auch.
man hat ja auch relativ viele Spuren, denen du nachgehen kannst. Das ist am schlechteste Aufklärungsquote ist tatsächlich sehr spezifisch Fahrraddiebstahl. Und kurz danach kommt dann mit 14% der Wohnungseinbruchsdiebstahl tatsächlich auch.
Und das finde ich ja ganz gruselig.
Ja, finde ich auch. Tatsächlich ist bei Vergewaltigungsdelikten 85% Aufklärungsquote. Was sehr groß ist, denkt man so.
Aber
Aber
da ist ja das Problem,
Vergewaltigung
dass es halt
ist
nicht.
das größte Dunkelfeld in
Ja,
Deutschland.
ich
Also
wollte
ich
gerade sagen,
glaube,
warum.
dass man sagt, nur 2 von 100 Vergewaltigungen oder so werden überhaupt quasi zur Erfassung gebracht.
Ja.
So, das nur mal so als interessante Fakten. Das fand ich nämlich wirklich sehr
Finde ich aber ein
spannend, mal so
perfektes
zu
Beispiel
wissen.
dafür, dass man Statistiken immer einordnen muss.
Ja.
Eine Zahl alleine bringt dir überhaupt nichts, wenn du es nicht in den Kontext einordnest. Weil man würde ja denken, 85% der Vergewaltigung ist ja mega viel. Ja, aber halt nur die, die angezeigt werden, und es werden kaum welche angezeigt. Also die Zahl alleine bringt dir in der Diskussion auch relativ wenig für
Und man
alle
muss auch dazu sagen, das ist
Schaubilder.
immer auch wichtig zu wissen. Ich muss gerade ganz kurz schauen, ob ich mir irgendwo die Definition aufgeschrieben habe. Also Aufklärungsquote ist auch nur, ich sage dir kurz die Definition, die Zahl der Verdachtsfälle von Straftaten, zu denen die Polizei einen namentlich bekannten Tatverdächtigen ermitteln konnte. Das heißt noch nicht, dass die dann auch vor Gericht gestellt werden und verurteilt werden. Also das ist
Ja.
nur, wo du wirklich einen Tatverdächtigen hast.
Ja. Ja, und ich
Weil
meine, die Leute
nämlich.
wissen in den meisten Fällen ja, wer es war.
Das
Weil
stimmt.
die meisten Fällen ja dabei waren und im besten Fall noch ansprechbar.
Ja.
Also.
Und dann noch als letzte Frage, was würdest du sagen, wie sind so ungefähr die prozentualen Anteile, wie ein sogenanntes Ermittlungsverfahren endet? Ermittlungsverfahren heißt, das ist der Polizei bekannt, die ermitteln. Was, wie
Boah.
endet das prozentual? Weil das fand ich auch sehr spannend.
Ist es erwartbar oder nicht erwartbar? Also warst du surprised?
Für JuristInnen erwartbar, für Laien eher nicht.
Dann sage ich, dass 30% wirklich zu nah.
Also kurz nur, also nicht Verurteilung, sondern in diesem Statistik ist, wenn dann nur Anklage. Das ist quasi, also das ist dann
Ah.
noch nicht, heißt man nicht, dass auch verurteilt wurde, sondern nur nach,
Ja.
wie endet das Ermittlungsverfahren?
Oh, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich will trotzdem sagen, so 40% enden mit einer Anklage.
6,3%.
Nur mit einer Anklage, und dann ist die Anklage ja noch lange nicht durchgegangen. Boah.
Über 50% ist Einstellung des Verfahrens. Ein Viertel ist also insgesamt ein Viertel Einstellung wegen Geringfügigkeit, was oft so ist bei so Diebstählen und so. Das macht halt keinen Sinn, wegen dem Fahrraddiebstahl eine Anklage. So. Also das muss man ja auch immer bedenken, dass man alles in die Statistik reinkommt. Das sind ja nicht nur schlimme Delikte, die nicht zur Anklage kommen.
Aber es sind halt
Und
auch schlimme Delikte.
auch. Und 30% werden eingestellt wegen nicht hinreichendem Tatverdacht.
Boah.
Das ist schon crazy, ne?
Das ist schon krass, ja.
Ja. Ja.
6%.
Also lest euch da mal ein, wenn euch das interessiert. Das ist nämlich wirklich ganz interessant, mal so zu wissen. Und nur mal so als bisschen positiven Outcome aus dem Ganzen. Insgesamt steigt die Kriminalität, also sinkt die Kriminalität über die letzten Jahre immer nur. Also es ist grundsätzlich, man sieht in der Berichterstattung öfter dann, die Kriminalität bei Verkehrsdelikten oder so ist gestiegen. Aber alles in allem weniger Straftaten.
Ja, also nur weil mehr Leute Fahrer der Clown heißt nicht, dass nicht vielleicht weniger Leute morden.
Genau. Also spannend. Ich habe heute sehr viel gelernt, was das so angeht und auch für so Thema Statistiken interpretieren, weil, so wie du auch sagst, das ist so vielschichtig und da spielen so viele Faktoren rein und du musst das immer auch einordnen. Und das war wirklich ganz, ganz cool zu wissen. Ja,
Ja,
deswegen, ich hoffe, ihr
spannend.
habt ein bisschen mitgeraten und wart genauso überrascht. Also ich, mich hat viele Sachen haben da mich überrascht.
Ja, also knackige Stunde 10, wrappen wir ab, oder?
Wir wrappen ab.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir, Clary. Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr so viel irgendwie zu bequatschen gehabt.
Ja, im Podcast.
Das stimmt, ja, so privat ist wir kaum zu halten.
So ist es.
Ich wünsche
euch. Hält uns keiner Mandel auf.
Nee, ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bleibt gesund. Checkt mal kurz die Mandeln im Hals. Sind die da? Sind die präsent? Dann gerne mal zum Arzt. Ansonsten freut euch einfach auch mal, wenn ihr gesund aufwacht und nicht krank im Bett liegt.
Ja.
Und für alle, die in nächster Zeit nach London reisen, schreibt Clara gerne mal für ihre Tipps. Vielleicht haben wir noch einen Post raus, vielleicht auch nicht. Mal schauen, wie die Laune so ist. Und ansonsten, Clara, ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Ich mich auch. Ich wünsche euch das Gleiche und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüssi.